D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Total lokal. Neues von den Lokalrundfunktagen 2016.
Total passend, warum Radiomacher die besseren Snapchatter sind.
Total global, wieso deutsche Unternehmen etwas langsamer bei der Digitalisierung sind.
Das sind unsere Themen vor dem Halbfinale in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Silke Burmeester. 7 Jahre lang hat sie jeden Mittwoch in der Taz ihre Kolumne Kriegsreporterin veröffentlicht und sich darin kritisch mit der Welt der Medien auseinandergesetzt. Nun ist Schluss. Dazu schrieb Burmeester in ihrer letzten Kolumne, Zitat, wir sind eine Branche der Schisser und Anpasser, die zwar groß darin sind, Fehler bei anderen zu suchen, aber sich heulend in der Ecke verkriecht, wenn sie ihre Arbeitsbedingungen benennen soll. Ich habe keine Lust mehr, den Kopf hinzuhalten. Ich habe das immer gern gemacht, aber ich habe es lang genug gemacht.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, das klingt nach Silke Burmeester. Meinungsstark und unverblümt. Genau deswegen werde ich die Kriegsreporterin Silke Burmeester vermissen. Die Medienjournalistin, die unangepasst geblieben ist, die aneckt, die bewusst provoziert und Missstände in unserer ja manchmal doch so feinen Medienwelt offen anspricht. Dafür bewundern sie viele. Andere wiederum werden ihr wahrscheinlich keine Tränen nachweinen. Ganz egal aber, wie man zu ihr in der Sache steht, so freigeistige Typen wie sie, die sind wichtig für eine Branche, die sich zwar gern selbstreferenziell mit sich selbst beschäftigt, dabei aber doch bisweilen den kritischen Blick auf sich selbst aus den Augen verliert.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das lokale Medienmagazin.
Wir sind heute sehr lokal. Wir tauchen nämlich mit euch ein, da wo man am praktischsten Radio machen kann, am intensivsten was mit Medien lernen kann, nämlich tatsächlich beim lokalen Rundfunk. Und da muss man erstmal auch mal etwas klarstellen, Herr Pähler, wenn man vom Lokalrundfunk spricht. Da gibt es ja oft ein Missverständnis.
Ganz genau. Ich glaube, du hast das quasi ein bisschen unbewusst gerade in deiner Formulierung auch getan. Du hast nämlich beim Thema Lokalrundfunk sofort an Radio gedacht. Ah. Was auch richtig ist, aber Rundfunk ist ja mehr als das, nämlich auch das gute alte Fernsehen. Das gibt es ja im Lokalen auch. Und das ist eben auch Thema auf den Lokalrundfunktagen, neben dem Radio natürlich.
Die haben nämlich in dieser Woche stattgefunden in Nürnberg, eine große Tradition der Branche. Und da geht es eigentlich, was ich ganz schön finde, auch mal so abseits von der großen Vermarktung, ziemlich stark ums Medium an sich. Aber was könnte man da in diesem Jahr lernen? Was bewegt sich eigentlich gerade so in der Radiobasis? Und wie werden sich vielleicht mal die Jobs verändern, mit denen wir uns auseinandersetzen werden? Das werden wir uns jetzt hier heute Abend in Was mit Medien mal genauer anschauen. Das war nämlich sehr interessant, was man dort mitnehmen konnte. Und wir werden da mit verschiedenen Leuten drüber sprechen.
Unter anderem, und damit starten wir jetzt, mit Inge Seibel, die ja hier häufiger schon mal in Was mit Medien aufgetaucht ist. Und zwar immer dann, wenn wir intensiv über das Thema Radio sprechen. Das sprechen wir nämlich doch zuerst über Radio vor allem und auch natürlich darüber, wie Inge Seibel die Lokalrundfunktage in Nürnberg wahrgenommen hat. Aber erstmal, hallo Inge.
Ihr zwei, freue mich bei euch wieder zu sein.
Das ist toll, Inge, dass du da bist. Du bist ja eine richtige Radiofachfrau, sehr lange sehr aktiv im Radio, Radiomanagement mitgemacht, betreust und berätst heute auch verschiedene Sachen. Hast zum Beispiel, bist auch in der Jury vom Deutschen Radiopreis. Da gibt es jetzt ja auch die Jury-Sitzung, die aktuell stattfindet. Da wollen wir euch auch gar nicht lange von der Arbeit abhalten und sind gespannt, was denn da am Ende rumkommen wird. Lass uns erst nochmal über die Lokalrundfunktage sprechen, die ja jetzt bis gestern stattgefunden haben. Und zwar, was ich ganz interessant finde, du hast ja auch auf der offiziellen Seite von den Veranstaltern gebloggt und die Frage gestellt, die letzte analoge Bastion, das Radio, ist es tatsächlich so, dass da so ja, digitalmäßig der Medienwandel einfach immer noch nicht angekommen ist, auch nicht jetzt in Nürnberg?
Also erstmal zu den Nürnberger Radiotagen darf ich auch noch dazu sagen, ich war ja schon bei der allerersten Veranstaltung dabei und von daher war das eine total emotionale Sache. Ich bin da sehr gerne, weil da wirklich es um den lokalen Rundfunk, um Fernsehen und Radio geht. Und ich habe das mit der letzten analogen Bastion eigentlich so geschrieben, wisst ihr, dem Radio sagt man ja immer, alle sind schon digital, aber ihr braucht so lange. Und ich finde das im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so schlimm, wenn Radio sozusagen noch analog ausgestrahlt wird, aber es muss natürlich schauen, was passiert so digital und muss dabei sein und muss das ausprobieren. Aber im Moment passiert es sehr viel, auch gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass sehr viel ins Internet hineingesteckt wird, finanziell, auch an mit Personen, mit Arbeitskräften und so weiter. Und man vergisst den guten alten Hörfunk. Und das, finde ich, sollte man nicht tun, weil das ist immer noch das allererste. Und das sind immer noch 80% der Bevölkerung, die Radio hören, eben über so ein kleines Gerät. Also das war jetzt kein Vorwurf, dass das Radio noch analog ist.
Aber hast du denn trotzdem auch so ein bisschen das Gefühl jetzt gehabt in Nürnberg, dass da so eine doch digitale Aufbruchstimmung herrscht?
Zumindest vom Programm her ja, aber es war zum Beispiel ganz interessant, als heute in einer Veranstaltung auf Snapchat vorgestellt wurde, da gibt es ja so eine Funktion, Freunde in der Nähe adden, macht mal alle euer iPhone an, und das waren bestimmt 100 Leute im Saal. Ich habe das natürlich sofort getan und dann sind 3-4 Leute aufgeploppt, das waren meine Freunde, die ich sowieso schon hatte. Und dann dachte ich mir, okay, sie hören sich das jetzt an, aber gerade so in dem Bereich sind sie noch nicht so weit dabei.
Aber es gab ja auch ein sogenanntes Talente-Programm. Auf den Lokalrundfunktagen sind Talente vorgestellt, eingeladen und vorgestellt worden. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich das jetzt so am Rande mitbekommen habe. Das ist so ein Aushängeschild, so nach dem Motto, ah, hier treffen sich eh so die alten Hasen. Und dann muss man mal Talente ein bisschen vorstellen oder so. Oder hat das was richtig gebracht? Oder ist mein Vorurteil dann doch eingetreten?
Dein Vorteil ist irgendwie im Großen und Ganzen leider eingetreten, Daniel. Also es waren tolle Talente da, unter anderem die Julia Bamberg, die ist jetzt bei Radio Bremen. Die hat ja letztes Jahr den Radiopreis gewonnen, den Deutschen Radiopreis für das beste Nachwuchstalent. Dann war der Florian Brückner da von Energy Nürnberg und ein ganz großes Talent in meinen Augen auch der Patrick Kreiseler von RTL 89.0 in Halle. Und die drei, die waren also wirklich aufgeregt und erwartungsvoll und dachten, sie könnten dort diskutieren und vorstellen, was sie alles machen und was ihnen vielleicht fehlt und was die Radiosender tun könnten, damit noch mehr Talente zu ihnen kommen. Die haben also am Anfang sich eigentlich nur ganz kurz vorgestellt, weil sie eben eine große Diskussion erwartet hatten. Nur der Patrick, der hat also schon eine ganz nette, so kleine PowerPoint-Geschichte vorgestellt und mal gezeigt, wie er eben jetzt auch schon mit Facebook und vor allen Dingen Snapchat und Videos umgeht. Ja, und dann kamen sozusagen die altbekannten Moderatoren, also Stefan Meixner von Antenne Bayern hat das.
Das ist aber kein Talent mehr, kein Jungtalent mehr.
Nein, eben, ich sage ja die Altgedienten oder die bereits sehr Erfahrenen, der hat das moderiert und Martin List, der früher ja auch hier alle Energy-Sender in Berlin und so weiter verantwortet hat und Yvonne Malak, die übrigens ja gerade unter dem Namen Was mit Radio, ich glaube, die hat das ein bisschen bei euch abgeschaut.
Herr Peller, wissen das unsere Anwälte?
Ich hoffe, dass sie es jetzt wissen.
Ja. Die ist auf Talentsuche, hat er jetzt in Sachsen eben so in Sender Talente eingeladen. Und weißt du, ich hatte das Gefühl, also diese Talente sollen dafür begeistert werden, so wie das Radio jetzt ist, nach dem Motto, guck doch mal, was wir Tolles machen. Aber das, was die neuen Talente eigentlich machen und was sie wollen, da haben wir überhaupt nichts davon gehört. Es war ein Kollege aus der Schweiz, der hat dann irgendwann gefragt, ihr Talente, sagt doch mal, was ist denn jetzt die Arbeitsbedingungen für euch? Was macht ihr denn? Warum macht ihr überhaupt Radio? Warum macht euch Radio Spaß? Da konnten sie eigentlich nur am Schluss die Frage beantworten. Das fand ich sehr, sehr schade. Also das muss man leider so sagen, das ist am Thema vorbei. Es war gut gedacht, aber ist zu wenig dabei rausgekommen.
Das heißt, das schreiben wir den Veranstaltern jetzt an dieser Stelle einfach mal dick sozusagen ins Stammbuch fürs nächste Mal.
Ja, vielleicht noch besser coachen oder sowas. Ja, vielleicht zu viele Missverständnisse. Es war ja gut gemeint von den Veranstaltern.
Das ist ja bekanntlich nicht immer gut genug, ne? Lass uns vielleicht noch über was anderes sprechen. Und ich hätte eigentlich noch nie gedacht, dass ich das mal hier öffentlich zu dir so sagen würde. Inge, lass uns über Gefühle sprechen.
Oh ja, aber gerne.
Gefühle allerdings im Journalismus. Das ist ja eigentlich seit eh und je so ein Thema. Dürfen Gefühle und damit ja auch eine persönliche Positionierung, eine emotionale Positionierung zu einem Thema in einem professionellen Journalismus überhaupt auftauchen? Gab es auf diese Frage in Nürnberg auf den Lokalrundfunktagen auch eine Antwort?
Ja, und das war eine wirklich tolle Veranstaltung. Es gibt ja immer so Spezialveranstaltungen und da ging es um Gefühle im Journalismus. Und zwar war der Aufhänger, dass der News-Anchor Klaus Kleber ja mal mit den Tränen gekämpft hat, als er berichtet hat, wie ein Erlanger Busfahrer über sein Mikrofon die Flüchtlinge bekommt. Grüßt hat auf Englisch. Und es waren dann eben die Frau Johanna Haberer, die ist Professorin für christliche Publizistik. Dann war der Markus Fahn, Moderator von Bayern 1 da. Und Joachim Braun, der ist Chefredakteur bei der Frankfurter Neuen Presse. Und die haben darüber diskutiert, darf man das? Und wie viele Gefühle darf man zeigen überhaupt in jedem Medium? Und ihr kennt ja auch den Spruch wahrscheinlich von Hajo Friedrichs, ehemals Tagesthemen, leider schon verstorben. Der sagte, mach dich mit keinem keinen Dingen gemein, auch nicht mit einem Guten. Also dieser Spruch ist für viele sozusagen nicht mehr aktuell. Da sagen sie, das sehen wir anders. Und sehr, sehr interessant fand ich, dass Joachim Braun sagte, zeigt Gefühle, zeigt Haltung. Wir Journalisten müssen einfach mehr Haltung zeigen, auch wenn wir dann angreifbarer sind, weil so, ja, vielleicht so oder vielleicht so. Das heißt, dann sagt man, ja, was will der denn jetzt? Und das würde auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeitskrise mit betreiben, dass also Journalisten einfach nur versuchen, sich so rumzuwinden, aber dann doch nicht wirklich Stellung zu beziehen.
Was hat dich am meisten inspiriert in den 2 Tagen in Nürnberg?
Also ich fand ganz interessant am Rande auch die Ausstellung. Da gab es ja neue Apps, zum Beispiel so eine App, wo wir demnächst eine Push-Nachricht bekommen sollen. Habe ich gedacht, okay, ich weiß gar nicht, stell dir vor, jetzt mitten in dem Gespräch klingelt hier mein oder sagt mein Telefon auf einmal Tor.
Also mein Telefon sagt gerade, an diesem Rätsel scheitert fast jeder. Von Bass. In diesem Moment.
Ja, und was hat mich am meisten inspiriert? Doch, muss ich sagen, dass es immer noch so viele begeisterte Leute gibt. Guck mal, auch gerade im lokalen Hörfunk, das Geld wird ja nicht mehr, aber trotzdem sind die Leute noch begeistert, sind begeistert dabei und sie stehen auch immer noch für ihr Medium. Es sind ja auch viele aus Nordrhein-Westfalen da gewesen, von vielen Lokalradios dort, die Chefredakteure. Ich finde es immer noch toll, dass die Leute wirklich begeistert zu ihrem Medium stehen.
Und auch die sagen, noch junge Leute, die sagen, die was mit Medien machen wollen, ins Radio gehen. Und einer von ihnen ist Felix Unholz, er war auch dort. Und was er erlebt hat, klären wir gleich. Erstmal sagen wir an dieser Stelle herzlichen Dank, Inge Seibel, für die Einblicke. Ihr könnt ihr folgen auf twitter.com/Inge Seibel. Dankeschön.
Danke euch beiden und noch eine schöne Sendung. Tschüss.
Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien, das Medienmagazin für innovativen Lokalrundfunk.
Wir tauchen weiter tief ein in die Lokalrundfunktage Nürnberg, die in dieser Woche stattgefunden haben. Haben gerade schon gehört, was sich eigentlich Inge Seibel als Radioveteranin von der Szene wünscht und wie sie das erlebt hat. Und das waren schon interessante Anmerkungen, die sie machte. Zum Beispiel das mit dem Thema Gefühlen, das fand ich sehr faszinierend. Aber wie sieht das eigentlich ein junger Radiokollege, der gesagt hat, hey, ich will was mit Medien machen und ich will was im Radio machen. Und dieser Kollege ist Felix Unholz. Er macht Radio bei FM1 in St. Gallen. Dazu gehört auch das Portal fm1today.ch. Er war Präsident von den jungen Journalisten in der Schweiz und ist heute auch im Team vom Swiss Radio Day und jetzt bei Was mit Medien. Hallo Felix.
Hallo zusammen, guten Abend.
Es gab ja ein Thema, was ganz groß auch diskutiert wurde auf den lokalen Radiotagen, das Thema Innovation, auch beispielsweise in der Veranstaltung Innovate Radio. Keine Angst vor großen Ideen war da der Subtitel. Du warst in dieser Veranstaltung. Was hast du da mitgenommen an Innovationen?
Also ich habe mitgenommen das Wort digitale Disruption. Bedeutet, wenn etwas Bestehendes durch eine digitale Innovation verdrängt wird, was ja gerade in allen Bereichen passiert, also beispielsweise Online-Shopping verdrängt normales Einkaufen oder eben auch beim Radio die große Angst, kommt jetzt Spotify und drängt uns weg. Und ich habe da mitgenommen, aber nicht nur die Angst, sondern vor allem die Hoffnung, also dass wir selbst was verändern müssen, dass wir einfach aufhören müssen, beim Radio ein sogenannter Dinosaurier zu sein, also uns nur innerlich weiterzuentwickeln.
Ich habe gerade auch schon, glaube ich, das Thema Personalentwicklung spielt da ja auch ein bisschen rein. Wir haben gerade schon mit Inge Seibel über das Talenteprogramm gesprochen, was da ist. Was glaubst du denn, was bremst die Branche, damit Talente, junge Talente ans Radio gebunden werden oder dass die von sich aus sagen, hey, ich heuer da jetzt an?
Also ich glaube, das eine, das ist halt einfach, Radio ist nicht mehr so cool wie früher, weil man halt viel mehr Möglichkeiten hat, sonst zu senden. Also Facebook Live, Snapchat, YouTube, die Jungen können sich anders mitteilen. Aber ich glaube, das andere ist auch, dass vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig mutig ist. Und wie wäre es zum Beispiel, wenn ein Morgenshow-Host sich mit YouTubern aus der Region zusammensetzt, die sind sozusagen auf der gleichen Augenhöhe, und einfach mal zusammen sie neue Formate entwickeln für die Online-Seite des Radios oder auch für das Radio selbst. Und vielleicht bekommen dann die YouTuber auch Lust, Radio zu machen.
Was glaubst du, woran das aber liegt, dass so etwas in der Praxis eigentlich fast nie funktioniert oder nie probiert wird vor allen Dingen?
Ich glaube, es liegt daran, dass viele Sender halt sehr feste Sendestrukturen haben und ihre Claims und Claims-Aussagen ist jetzt wirklich nicht das Attraktivste für YouTuber. Ich glaube, man muss den jungen Leuten, die sich kreativ austoben wollen, einfach innerhalb der Claims, innerhalb der Vorgaben des Formatradios ein bisschen Freiheit geben. Und das muss ja auch nicht heißen, dass was die machen, wenn sie jung und wild sind, dass das sofort im Morgenprogramm des Radios gesendet wird, sondern das kann auch erstmal online auf irgendeinem Blog stattfinden. Und die Leute werden trotzdem an den Radiosender nahegeführt. Und das andere, glaube ich, ist schon der Lohn. Also man kann nicht fix fertige Radiomoderatoren erwarten, die dann noch 2 Jahre Volo machen für 1.000, 2.000 Euro.
Du hast gerade schon die Stichworte Snapchat und Facebook Live vor allen Dingen erwähnt. Gleich wollen wir uns auch noch mal ein bisschen hier in der Sendung anschauen, was Mark Kay präsentiert hat. Einer der erfolgreichen Radiomoderatoren, die in der Snapchat-Welt Fuß gefasst haben. Aber auch das Thema Facebook Live, da entwickelt sich so einiges. Was konntest du da mitnehmen?
Bei Facebook Live konnte ich mitnehmen, dass es schon relativ viele gibt, die das ausprobiert haben. Also es gab eine kurze Umfrage in der Veranstaltung Snapchat und Facebook Live für Lokalfernsehen. Und da haben doch schon viele die Hand aufgehalten, die das schon mal bei ihren Sendern ausprobiert haben. Und ich konnte mitnehmen, dass Facebook ja schon an nächsten Entwicklungen ist, die Facebook Live sicher noch populärer machen werden.
Welche sind das?
Das ist zum Beispiel, also momentan ist es so, dass bei Facebook Livestreams, dass die Zuschauer erstmal reinschalten müssen. Und Michael Pretorius hat in der Veranstaltung gesagt, so erst nach 45 Minuten erreichen Facebook Livestreams am meisten Zuschauer. Und vorher ist so ein bisschen Vorgeplänkel, aber häufig findet auf den Streams eigentlich gar kein Inhalt statt, weil man ja noch nicht die meisten Zuschauer hat. Und das ist eigentlich unnötig. Und da macht Facebook 2 Dinge. Einerseits, dass man seinen Livestream ankündigen kann. Und die Leute können dann sagen, ja, ich will den schauen und kriegen dann eine Benachrichtigung, wenn er dann wirklich live geht. Und das andere ist ein Warteraum, in dem quasi runtergezählt wird, dann und dann beginnt der Livestream.
Das ist, glaube ich, ganz spannend, weil also man kann ja wirklich schöne Sachen machen, aber dieses Timing, dass man wirklich als Zuschauer genau das, den spannenden Moment trifft und so, das ist alles gar nicht so einfach. Also ich glaube, weil man auch gar nicht so genau weiß, wann natürlich so eine Übertragung startet. Also da bin ich dann schon gespannt drauf, welche Möglichkeiten es gibt. Ja. Weil ich habe auch so ein bisschen im Gefühl, dass Facebook Live, gerade auch mit den Leuten, die man da erreicht, nämlich genau ja, die schon mal den Sender geliked haben, dass da ganz spannende Sachen noch in Zukunft entstehen können.
Ja, da können wirklich spannende Sachen entstehen mit den Leuten. Also ich habe es selbst gemerkt, ich habe diese Woche einen Livestream gemacht von einem Open Air. Spannend ist auch, die Leute, die nehmen dann gar nicht so wahr, wenn der Livestream gar nicht mehr live ist. Also man kann dann den ja auch nachschauen, wenn er vorbei ist und kommentieren dann immer noch und stellen Fragen. Und das stellt einen halt einfach vor die große Herausforderung, auch den Livestream noch über die Zeit, wenn er live ist, rüber zu betreuen und den Leuten auch weiterhin die Fragen zu beantworten. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte bei den Facebook-Entwicklungen, auch ganz spannend für den Journalismus, ist, dass man neu bald weitere Stream-Teilnehmer einladen kann, dass mehrere Leute gleichzeitig im gleichen Livestream streamen können und auch miteinander kommunizieren. Und das wäre natürlich dann spannend für journalistische Korrespondentenschalten.
Toll! Da freue ich mich drauf. Also da kann ich gar nicht abwarten, das dann auch mal auszuprobieren.
Felix, dann lass uns noch über einen Begriff sprechen, der ja doch eher als Marketingbegriff so ein bisschen durch die Branche geistert. Das Thema Visual Radio ist einer, der uns schon häufiger begegnet ist. Jetzt kann man aber sagen, einige haben doch schon mit dem Thema ganz gute Erfahrungen gemacht. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, also interessant fand ich erstmal, für mich war Visual Radio so bisher SWR3 zum Beispiel, das seine Sendungen einfach noch live überträgt, oder SRF3 in der Schweiz, das seine Morgenshow überträgt mit Wetterkarten, die noch eingeblendet werden, vielleicht mal ein Musikvideo. Das war für mich bisher der Begriff Visual Radio. An den Lokalrundfunktagen war aber Christoph Ebersold von SRF Virus da, der Visual Radio ganz anders definiert hat. Er sagt, so gebildetes Radio, eben Musikvideos und Wettergarten brauchen wir nicht. Visual Radio Mehrwert bieten.
Die haben sich auch sehr viel Gedanken gemacht, was will eigentlich, Und was ich bei dem Schweizer Beispiel spannend fand, sie haben sich sehr viel Gedanken gemacht, was will eigentlich der Zuschauer sehen? Er will nicht einfach nur jede Morgensendung auch noch so als Extended Webcam sehen, sondern sie haben das sehr zielgerichtet eingesetzt. Wie wichtig ist, dass man sich so Gedanken darüber macht, was der Nutzer eigentlich möchte?
Ja, sehr wichtig, weil der Nutzer wahrscheinlich nicht eine normale Radiosendung schaut, sondern bei SRF Virus haben sie den Fokus auf wenige Formate und spezielle Ereignisse im Radiojahr gelegt. Also ich nenne es mal als Beispiel die Cypher, das ist ein Gruppenfreestyle von Rappern aus der ganzen Schweiz im Studio. Und wenn das Studio natürlich den ganzen Tag voll mit Rappern ist, dann hast du auch was du zeigen kannst. Oder ein EM-Match der Schweiz, da war das Schweizer Fitnessmodel Anja Zeidler da mit ihrer Kollegin und hat dann Trikottausch gemacht und logisch schalten da die Leute rein. Und angefangen hat es eigentlich mit Robin Rehmann, einem Moderatoren, der schon sehr lange auf YouTube mit einem Vlog experimentiert, der sich das auch gewünscht hat. Ein Studio, in dem er Radio machen kann und selbst zwischen Kameras hin und her schalten, die verschiedene Leute im Studio zeigen.
Wenn du jetzt zurück in die Schweiz fährst, bist du jetzt motivierter, Radio zu machen?
Ja, ich bin nicht motiviert, ich war schon vorhin motiviert, aber ich bin mindestens genauso motiviert. Als Leitspruch nehme ich, glaube ich, ein bisschen mit aus dem Vortrag von Jens-Uwe Meyer über digitale Disruption. Selbst wenn Sie mit irgendwelchen Dingen auf die Nase fallen, tun Sie es mit Würde. Einfach mal das ausprobieren. Weil das hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, an den Lokalrundfunktagen waren viele Leute, die eigentlich wissen, wie es geht oder gehen könnte und was sie ausprobieren könnte, aber sie machen es nicht. Und SRF Virus ist eben so ein gutes Beispiel. Sie haben gesagt, sie haben einfach mal mit dem Multimedia-Studio begonnen, einfach mal rumgetüftelt und sind dann quasi erst mit der fertigen Lösung zu den Chefs und haben das finanziell absegnen lassen.
Sagt Felix Unholz, er bezeichnet sich in seiner Twitter-Bio als Vollblut-Medienmensch. Ihr könnt ihn dort auch folgen, twitter.com/Felix Unholz. Dankeschön!
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das snappende Lokalmedienmagazin.
Wir sprechen ja heute ganz intensiv über die Lokalrundfunktage, die gerade in Nürnberg zu Ende gegangen sind. Und wir haben vorhin von Inge Seibel, aber auch von Felix Unholz schon zweimal das Stichwort in dem Kontext gehört, Snapchat. Snapchat ist natürlich das Thema, was sowieso überhaupt in der gesamten Medienwelt, auf jeder Konferenz wahrscheinlich gerade rauf und runter diskutiert wird als das große Upcoming-Ding irgendwie. So eben auch in Nürnberg. Und Daniel, du hast dir das, glaube ich, gerade dieses Thema ganz besonders nochmal angesehen und warst ja nicht nur als Beobachter da, sondern warst quasi auch direkt involviert.
Ich wurde gefragt, ob ich die Session New Radio moderieren möchte. Da wurden verschiedene Formate vorgestellt und lass uns jetzt einmal ganz kurz über Mark Kay sprechen. Mark Kay ist Radiomoderator aus den USA, moderiert dort verschiedene Formate und er hat sich voll und ganz Snapchat verschrien und ist jetzt sozusagen so der berühmteste Radiomacher in der Snapchat-Welt. Er bringt quasi beides zusammen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Nämlich einmal macht er eine Radioshow auf Snapchat und er macht dann tatsächlich auch, nutzt er Snapchat als Kanal fürs Radio. Also ganz wirr.
Er hat ja dazu auch getwittert, Snaps von Hörern sind für Radioshows toller als Telefonate, weil sie bereits kurz sind. Wie sieht das denn aber konkret aus? Also wie integriert er diese Snaps in seine Radioshow?
Ja, das ist so toll. Also weißt du, wenn man so als Radiomoderator eine Radiosendung irgendwie so einen Aufruf macht und sagt so, hey, was ist eure Meinung? Dann ruft ein Hörer an und dann dauert das erstmal lange, bis er zum Punkt kommt. Und man hat ja eigentlich immer keine Zeit und so. Und er sagt, so ein Snap ist doch viel besser, wenn man, also er macht es so, er postet richtig auf Snapchat eine Frage. Und dann kommen die Antworten als Snap und da die Leute ja nur 10 Sekunden Zeit haben, sind es sehr kurz prägnante Sachen, die er halt so 1:1 raushauen kann, senden kann und es ist ganz viel interaktiver. Und zwar ist es aufgekommen, er wurde eingeladen, eine politische Talkshow am Sonntagabend zu machen. Und er meinte, es sei auch ein schönes Format, alles gut, aber immer wenn er dann einen Aufruf gemacht hat, hey, rufen Sie doch an, um mir Ihre Meinung zu dem Thema zu sagen, haben die Leute nicht angerufen, weil es eben Sonntagabend war. Und da hat er gesagt, hey, ich nutze Snapchat und werde dort Fragen stellen und packt sie dann drunter und spielt dann das Ganze zurück, was dann an Feedback kommt. Und hier haben wir mal so ein kleines Beispiel. Hier erklärte das nämlich mal. Nämlich als die große Frage war im US-Präsidentschaftswahlkampf, warum Hillary Clinton ausgerechnet bei jungen Wählerinnen kaum Support hat. Alle dachten so, ja, Frauen müssen doch für Hillary sein. Und die Antwort war etwas überraschend. Sie lautete nämlich nein. Und die Snaps davon und wie das Ganze passiert ist, das können wir uns mal hier in diesem Ausschnitt anschauen.
I want to do a little bit of investigative journalism. I want to do, you know, some digging deep on my own. So I went to the one place where I know there are a lot of young female voters, and that is Snapchat. When you really want to find out what young women want, you go to Snapchat. That sounded a lot creepier than I meant it to. But here's what I did. I went on my Snapchat account and I asked, I said, look, if you're a young female voter, let me know, A, are you voting for Hillary Clinton? And B, why or why not? I got some answers you're not going to believe. They're going to make you gasp.
I personally will not be voting for Hillary because it's just my preference to have a man in power.
That's a young teenage voter saying, my preference is to have a man in power. Listen to this one.
I don't think a woman should be president. I think it's a man's job and it should always be a man's job. Women should not have that kind of power.
Wait till the Hillary camp sees this, man. I hope Hillary Clinton doesn't follow me on Snapchat because she's going to have a conniption fit.
Hey, Mark, I'm voting for Bernie Sanders this election. Why should I be more inclined to vote for Hillary just because we're the same gender?
Here's another.
Just because having Hillary as president would make history doesn't mean she'd make a good president. She's under FBI investigation. She wants to raise taxes and she's a liar.
Also, es ist, muss ich auch sagen, also mein Eindruck ist, das müssen wir auch mal ausprobieren hier, Herr Päder.
Ja, das sollen wir tun.
Auf Snapchat, für die nächste Sendung am Donnerstagmorgen, werde ich eine Frage stellen auf meinem Snapchat-Kanal und die Antworten von euch, die spielen wir dann hier in der Sendung. Mal gucken, wie sich das anfühlt, ob das auch so toll ist, wie Mark Kay hier berichtet.
Hattest du denn den Eindruck jetzt auf den Lokalrundfunktagen, dass die vielen Zuhörer, die wahrscheinlich gerade bei diesem Thema total gebannt dabei waren, dass die auch schon relativ nah dran sind, dass tatsächlich auch in ihren Rundfunk- und Radiosendern auch mal auszuprobieren? Oder ist das alles noch viel Vision und Theorie auf so einem Panel, aber in der Praxis noch ganz weit weg?
Ja, also die meisten Radiosender denken ja so, hey, wie müssen wir als Marke dort präsent sein? Und irgendwie versuchen die so ein bisschen so ihr Facebook-Verhalten zu adaptieren. Und die passen viel zu wenig eigentlich sich dieser App an, also diesem Netzwerk an. Und das, was Mark Kay macht, ist natürlich viel klüger, denn er sagt nicht einfach, wie bin ich als Radiosender präsent und habe einen Account und niemand weiß so genau, wie man den richtig klug befüllen kann. Sondern er macht eine Radioshow auf Snapchat oder halt, wie gesagt, diese Feedback-Geschichte, die wir gerade vorgestellt haben. Zum Beispiel diese Radioshow, die er macht, ist im Prinzip, er sagt so, hey, ich bin ein Talkshow-Host und ich kann einfach doch mal Folgendes machen, dass ich berühmte Snapchatter einlade und mit ihnen Interviews führe. Und er hat so zwei feste Zeitpunkte in der Woche, an denen er dann sozusagen eine neue Show rausbringt, quasi also dann halt snappt. Und das ist dann halt schon so ja ein festes Ritual geworden. Und was natürlich ganz mega praktisch war, wenn er dann berühmte Snapchatter eingeladen hat, sind die halt auch hin und haben dann auch tatsächlich sich da hingesetzt und dann auch ihnen weiterempfohlen. So ist halt groß geworden und da ist echt eine feste Größe in der Snapchat-Szene.
Aber hast du jetzt mal so rein stimmungsmäßig auch so das Gefühl gehabt, das ist etwas, was viele Leute echt fasziniert hat und die das doch irgendwie für sich mitnehmen? Oder war das eher noch, ja, so ein verrückter Snapchat-Radio-Typ aus den USA, das ist bei uns hier ja sowieso nicht so umsetzbar? Also man kann da ja eher optimistisch, fasziniert, auch irgendwie energetisch rangehen oder doch so behördlich orientiert.
Ja, also ich glaube tatsächlich wird so ein Erfolg nicht von einem Sender angetrieben werden, sondern eine Personality, On-Air-Personality, die das für sich entdeckt, die kann das rantreiben. Also ich glaube, das ist sehr personengebunden.
Womit wir dann wieder beim Thema Talente vielleicht sind. Ne? Weil
absolut.
Da war ja auch genau die Fragestellung, was bringen die jungen Rundfunktalente eigentlich an anderen Social-Media-Komponenten, Stichwort Kompetenz auch hier Snapchat beispielsweise mit ein.
Ja.
Da schließt sich der Kreis.
Auf jeden Fall. Also das war schon, kann man eigentlich sagen, es ging sehr viel um Talentbindung. Also das finde ich schon ganz cool. Also das war sehr, sehr, sehr inspirierend und ich glaube, ich werde mir von Mark Kay einiges abgucken. Wenn ihr mal neugierig seid, auf Twitter findet ihr ihn unter Mark Kay Show und Kay schreibt sich K-A-Y-E und Mark auch mit K.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das digitale Medienmagazin.
Ich weiß gar nicht, ob ihr noch schon euren Sommerurlaub geplant habt, auch vorhabt oder vielleicht auch schon hinter euch gebracht habt. Auf jeden Fall ist es so, ich war ja schon im Urlaub. Herr Perler, wie ist es bei dir?
Ich bin auch mal im Urlaub und mal wieder nicht. Ich werde aber auch noch mal in Urlaub sein, ja.
Tatsächlich?
Mhm.
Das heißt, dann kann ich mich ein bisschen von dir erholen hier in der Sendung.
Ja, ich versuche das aber möglichst kurz zu halten, dieses Zeitfenster.
Was auf jeden Fall, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man auch mal ein bisschen abschaltet natürlich in der Medienszene, um ein bisschen Energie aufzuladen, um Themeninspirationen auch mal abseits des Alltags aufzusammeln. Und die Gelegenheit wird jetzt auch in Kürze Britta Wedeling wahrnehmen, unsere Handelsblatt-Korrespondentin im Silicon Valley, die schon so mit einer halb gepackten Tasche und dem halben Fuß schon im Flieger zurück nach Deutschland steht, ne? Oder? Hallo Britta.
Hallo, guten Tag, grüß euch. Ja, tatsächlich ist das halbe Jahr wieder wahnsinnig schnell vorbeigegangen, dass ich jetzt hier verbracht habe in San Francisco. Und ich werde nächste Woche in den Flieger steigen Richtung Deutschland und ein bisschen Digital Detox machen, wenn es klappt.
Aber bevor es soweit ist, verzeihst du uns, dass wir dich noch ein bisschen festhalten quasi und nochmal von dir abtanken, das, was du gerade jüngst auch erlebt hast. Und auch das hat etwas ja mit dem Thema Flugzeug und Fliegen zu tun und einem, ich sag mal, halbgaren Versuch, Innovationen in luftiger Höhe zu erzeugen. Könnte man das so beschreiben?
So würde ich das sagen. Ja, tatsächlich erlebt man ja fast jede Woche, dass ein deutsches Unternehmen hier vorbeikommt im Silicon Valley, um sich so ein bisschen digitale Inspiration zu holen. Das hat nun auch die Lufthansa gemacht, die traditionelle 90 Jahre alte, ich habe das nachgeguckt, deutsche Fluglinie, die hier an der US-Westküste jetzt den ersten Direktflug Frankfurt-San Jose eingeweiht hat. Ich begrüße euch sozusagen, also hoffentlich noch öfter als ohnehin schon hier. Und das gleichzeitig auch zum Anlass genommen hat, eine neue Digitalstrategie vorzustellen, die tatsächlich noch, um im Bild zu bleiben, eher noch in den Startlöchern steckt.
Was ist denn, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also das war Ganze unter dem Namen Flight Lab. Was heißt das genau?
Das Flying Lab, das die Lufthansa vorgestellt hat, ist tatsächlich, ihr müsst euch das vorstellen, die Lufthansa hat ja ein grundsätzlich mal ganz gutes Produkt, ist eine Fluglinie, die diese tollen Flugzeuge herstellt, mit denen man von A nach B fliegen kann. Das Problem ist nur, dass die Preise im Vergleich zu anderen Fluglinien relativ hoch sind. Die Lufthansa versucht nun, die Preise zu rechtfertigen durch digitale Services. In diesem Flying Lab, das gezeigt wurde, kann man also zum Beispiel mit VR-Brillen, Virtual-Reality-Brillen, Konferenzen abhalten. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr das nächste Mal zur South by Southwest fliegt, zur Tech-Konferenz nach Austin oder auch zu einer anderen Konferenz, könnt ihr euch sozusagen auf dem Flug schon Druck betanken und sozusagen schon im Flieger die erste Pressekonferenz abhalten. Das ist so eine der Ideen, die sie vorgestellt haben.
Dabei war ja eigentlich so ein bisschen die Digital Detox immer auch dann über den Wolken angesagt. Ja, also weil meistens das Internet, wenn es angeboten wird, auch nicht immer so mega stabil ist. Und ich habe es eigentlich bisher mal ganz gut gefunden, dass man dann auch über den Wolken ein bisschen offline war.
Total, das geht mir auch so. Zumal, wie mir dann die Social-Media-Beauftragten der Lufthansa erzählt haben, dass mit dem Twittern aus dem Flieger und dem Posten von Videos aus diesem sozusagen neuen digitalen Geschäftsfeld auch nicht so wirklich geklappt hat. Und das, es hat eben nicht so ganz geklappt. Gilt auch so ein bisschen für die ganze Reise. Die Lufthansa hat eine Kooperation mit einem Accelerator, also mit einem Start-up-Förderprogramm hier in Sunnyvale gestartet, Plug and Play. Das gibt es auch in Berlin. Springer ist unter anderem daran beteiligt und sie versuchen sozusagen da Zugriff auf Start-ups aus der Reisebranche zu bekommen, weil sie natürlich auch sagen, naja, die großen neuen Unternehmen, die heute für Reise stehen, Airbnb zum Beispiel oder Uber, das sind beides Unternehmen, die nicht aus der traditionellen Branche kommen. Mhm. Und die Idee der Lufthansa ist sozusagen, eben durch diese Art und Weise Zugriff zu bekommen auf diese neuen Ideen und auch dabei zu sein, wie die so entstehen. Das ist tatsächlich, das Programm gibt es jetzt seit etwa 2 Jahren. Ich habe mir das angeschaut. Es ist so, die Ideen gehen in die richtige Richtung. Und es ist auch sicherlich richtig, dass die Hansa da jetzt ein bisschen mehr tut als früher. Aber es ist tatsächlich alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also ein Beispiel, was ich habe mich sehr lange mit den Big Data Experten der Lufthansa unterhalten und wo ja alle Großunternehmen mittlerweile wirklich schauen, dass sie wissen, was machen ihre Kunden, wohin fliegen die, was wollen die und hingehen, personalisierte Angebote für die Kunden zu offerieren. Das alles macht die Lufthansa noch nicht und das ist sozusagen nach 2 Jahren dann doch eher ein etwas fragwürdiges Fazit.
Aber immerhin haben Sie einen Big Data Verantwortlichen. Das könnte ja auch so sein, dass Sie den noch nicht mal haben.
Absolut. Aber wenn wir sozusagen ansehen, was können deutsche Unternehmen machen, wie können die ihren Service verbessern, dann sind das tatsächlich, muss man tatsächlich erstmal wissen, was wollen die Kunden eigentlich, was machen die eigentlich, wann fliegen die, was wollen die? Und das ist tatsächlich noch nicht wirklich der Fall. Und wenn wir uns ansehen, welche anderen Unternehmen mittlerweile im Reisebusiness unterwegs sind, also Google Flights, kennt ihr ja sicherlich alle, ich nutze das mit großem Vergnügen, sind natürlich jetzt auch ganz neue Konkurrenten in dem Gebiet unterwegs. Und da hat die Lufthansa zumindest bislang noch nicht viel dagegen zu setzen.
Britta, wir haben es am Anfang mit dem Urlaub deswegen erwähnt, weil wir jetzt auch mal so ein bisschen über deine Arbeit als Korrespondentin sinnieren wollen. Du bist jetzt ja, glaube ich, zum 1. Juli dann, das zweite Jahr hast du voll gemacht. Das dritte Jahr hat begonnen.
Ja,
also du bist noch, und es ist irgendwie so, es fühlt sich so an, als ob du schon immer da bist. Aber sag mal, wie hat sich denn eigentlich jetzt so... Wie hat sich so deine Arbeit jetzt verändert? Ist es so, dass man sagen muss, es ist schwierig, sich so ein bisschen diesen frischen Blick, dass einen alles so vieles begeistert und dass man so die Sachen, also dass man so nicht eingedüllt wird, sich das zu bewahren, ist das eher eine Schwierigkeit? Oder sagst du, nee, es wird eigentlich auf der anderen Seite immer besser, weil man einfach jetzt sich so langsam mal ein Netzwerk aufbaut, was wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, wenn man sogar noch aus einem anderen Land kommt?
Also tatsächlich muss ich sagen, als erstes Fazit, die zwei Jahre sind wahnsinnig schnell vorbeigegangen. Und gleichzeitig kommt es mir auch so vor, wie du zu Recht sagst, dass ich schon irgendwie ewig da bin. Das ist eine ganz seltsame Zwischensituation. Es hat sich wahnsinnig viel getan in der Zeit. Und wie du zu Recht sagst, ein Netzwerk ist ja absolut wichtig, weil keiner kennt deutsche Medien, also zumindest nicht in dem Ausmaß. Und dann geht es natürlich viel über Empfehlungen, viel über persönliche Kontakte. Das funktioniert mittlerweile aber ganz gut. Und ich habe zunehmend auch das Gefühl, dass ich bei Entwicklungen relativ früh dabei bin und dass auch zum Teil einige Strömungen im Markt stärker noch mitbekomme als früher. Die Begeisterung ist tatsächlich nach wie vor da. Was, glaube ich, so ein bisschen sich verändert hat, ist, das hat auch damit zu tun, dass sozusagen die Debatte hier härter geworden ist in den letzten Monaten. Die Debatte vor allen Dingen auch darum, welche gesellschaftliche Aufgabe Technologieunternehmen heutzutage erfüllen sollen und welche sie erfüllen können. San Francisco ist ja ganz stark gebeutelt von der Gentrifizierung. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet hier mittlerweile $4,000 im Durchschnitt. Und die Technologieunternehmen geraten verstärkt in eine Position, wo sie rechtfertigen müssen, was sie da eigentlich tun und ob diese Innovation, von der sie eigentlich immer sprechen, ob die tatsächlich für alle gilt oder nur für die digitale Elite. Gleichzeitig gibt es eine riesige Diskussion darüber, welche Aufgabe Technologien in unserem Leben einnehmen sollen. Das ganze Stichwort Artificial Intelligence zum Beispiel. Wie integrieren wir das in unser Arbeitsleben? Welche Aufgabe kommt der Technologie zu? Welche den Menschen? Das sind alles so Fragen, die werden gerade verhandelt und die spitzen die Debatte zu. Die machen aber auch die Themen viel interessanter, dadurch, dass sie eben nicht mehr so Nischen da sind. Also wir reden heute nicht mehr darüber das Ressort Internet, sondern dass die Technologie ist in alle unsere Lebensbereiche eingedrungen. Das macht es für mich als Korrespondentin wahnsinnig spannend, bei diesen Entwicklungen dabei zu sein.
Wenn du jetzt nochmal so zurückschaust auf die letzten Monate, auf die verschiedenen Entwicklungen, die du auch konkret angesehen hast oder sozusagen auch noch in der Entstehung zu einem frühen Stadium vielleicht kennengelernt hast, was ist so etwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall etwas, das nehme ich quasi in meinem Reisegepäck mit, das hat mich so geflasht, Allein dafür hat sich das letzte Jahr gelohnt?
Ich habe, und das kann ich ja vielleicht als kurzen Spoiler kurz sagen, weil das eine Geschichte ist, die ist noch nicht erschienen. Ich habe ein langes Interview geführt mit der Marketing- bzw. Strategiechefin von Google X. Und Google X ist ja tatsächlich die Keimzelle für Innovationen, die Keimzelle für alles, was an neuen Projekten in Google integriert wird. Also Stichwort selbstfahrendes Auto zum Beispiel kommt aus Google X. Google Glass kommt aus Google X. Die Frau, mit der ich gesprochen habe, Obi Felten heißt, sie hat Google Street View, das ja auch sehr umstrittene Programm in Deutschland, gelauncht. Und wir haben ein sehr langes, sehr ausführliches, sehr intensives Gespräch geführt über die Aufgabe von Google X und über die Verantwortung des Konzerns, das in den nächsten Wochen erscheinen wird. Und das war ein absolutes Highlight im letzten halben Jahr.
Und mal gucken, welche Highlights noch hinzukommen nach deiner Sommerpause. Da werden wir uns sicherlich auch hier wieder hören bei Was mit Medien. Und deswegen sagen wir erstmal Britta Wedling, Dankeschön. Schöne Grüße nach San Francisco und gute Erholung in den nächsten Wochen.
Tschüss, Dankeschön.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das talentierte Medienmagazin. Gleich geht's los.
Ja.
Halbfinale.
Ich bin etwas aufgeregt.
Allez les Bleus oder au revoir les Bleus?
Ja, ich weiß, ich bin noch nicht so richtig entschieden, ob ich mich eher für den französischen Hahn oder den Bundesadler sozusagen. Ich habe kein Tippspiel diesmal mitgemacht, weil ich mich sowieso immer nicht entscheiden kann. Ich weiß nicht. Aber ich bin froh, dass wir vorher noch so wirklich...
Ich glaube, Herr Peier, du bist heute die einzige Person im deutschen Radio, die hier irgendwie schwankt.
Echt?
Ja,
okay, oder? Dann schwanke ich ab jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass es eine schöne Zeit war für Deutschland und die Teilnahme an der Europameisterschaft
Hör auf zu reden, Herr Peller. Lass uns lieber über schöne Sachen reden.
Ja.
Und zwar, dass wir nochmal, wo wir heute so viel über Talente gesprochen haben, auch nochmal darauf hinweisen, wir haben jetzt ja den 7. Juli.
Ja.
Höchste Eisenbahn, wenn ihr sagt, hey, ich will was mit Medien machen, sich bei unserem Talente-Programm zu bewerben.
Denn wir schicken euch ja in diesem Talente-Programm zu den Tutzinger Radiotagen, die sich übrigens auch durch einen tollen See auszeichnen, den man dort genießen kann. Jetzt mal jenseits der Inhalte.
Der Starnberger See.
Daniel schwärmt ja jedes Mal davon. Wir vergeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 6 Plätze.
Yes.
Genau. Und ihr müsst eigentlich auch gar nicht so viel mitbringen. Nur ihr müsst richtig viel Bock mitbringen auf Medien. Und ihr müsst auch irgendwie natürlich schon auch dann doch wieder ein bisschen mehr mitbringen. Ich will jetzt nicht die Hürde zu hoch hängen, aber es kann sich auch nicht irgend so ein Lullipulli wie so ein Herr Peller bewerben. Ich würde den Platz nicht kriegen.
Doch, Herr Peller, du hättest gute Chancen.
Wildcard.
Weil du einfach auch interessiert bist. Also das ist auch wichtig. Und zwar
was finde ich jetzt, was ansatzweise positiv
vom 11. September bis zum 13. September finden die Tutzinger Radiotag unter dem Motto Umschalten im Kopf glaubwürdig durch die Krisen statt. Und da kommen ganz viele Radiomacher aus ganz Deutschland hin. Und es ist relativ schwierig, weil es so viele Interessenten gibt, auf die Plätze dahin zu kommen. Und deswegen sagen wir machen extra nochmal einen Pool für junge Leute auf. Aber jung auch im Sinne von, kam eine Frage diese Woche, ich bin 31, kann ich mich da auch noch bewerben? Und zwar ja, eindeutig. Das hatten wir auch im letzten Jahr. Zwischen 19 und Anfang 30 hatten wir da coole Leute, die mitgemacht haben. Und wir werden das crossmedial begleiten. Das heißt, immer das, was immer so schön gepredigt wird, werden wir hier umsetzen und auch einfach mal machen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ihr müsst eigentlich nur einen sehr übersichtlichen Fragebogen ausfüllen, bestehend aus 4 größeren Textfeldern zu euren persönlichen Angaben, warum ihr gerne dabei seid. Was ich cool fände, wenn ihr irgendwie Online-Hintergrund habt, aber noch keine Radioerfahrung oder andersrum und dann einfach euch jeweils mal im anderen Bereich ein bisschen ausprobieren wollt. Und auf jeden Fall könnt ihr dort sehr interessante Leute aus der ganzen Radioszene kennenlernen.
Und Daniel Fiene. Wenn das nicht ein Schmankerl ist
das
am Ende.
Hast du nochmal mir auch zurück reingewirkt, oder?
Aber gerne doch.
Für dich ist jetzt Abpfiff, Herr Peller.
Ja.
Ich sag nochmal, für mich auch, weil jetzt ist gleich Anpfiff. Wasmitmedien.de/Tutzing ist die Adresse, wo ihr euch bewerben könnt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, am 14. Juli. Peller.
Ja, was machen wir da? Nach dem EM-Finale. Dann machen wir was Schönes. Was mit Snapchat? Oh Gott, ich habe schon wieder Sprachprobleme.
Ja,
ich lasse es lieber.
Übrigens, wenn ihr unsere Was mit Medien Snap-Frage des Tages, wenn ihr da antworten wollt, ihr findet mich auf Snapchat übrigens unter dem Usernamen Daniel Fiene. Klein und zusammen und Fiene schreibt sich wie Biene nur mit F.
Oh, jetzt das schon wieder. Er bringt es doch wieder jedes Mal in dieser Sendung runter. Können wir jetzt bitte diese Sendung beenden?
Okay, Herr Peller, ich wünsche dir viel Spaß mit deinem blauen Fußballtrikot an jetzt.
Mhm, das wünsche ich mir auch. Allez, le bleu.
Und wir hören uns dann nächste Woche wieder und bis dahin euch eine
mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.